die Hauptleitung bei den kleinen Sonntagsschülern. Und etwas vom Ersten, was sie macht, ist, dass sie einen ganzen Haufen Ostersachen auf den Boden legt. Ostereier, Osterhasen, eine Zeichnung vom leeren Grab und so weiter. Und sie legt das alles aus und zeigt dem Kind, unter anderem, da liegt auch noch eine Banane liegt noch da und einen ganzen Haufen andere Sachen. Und sie lässt die Kinder mal aussortieren. Was gehört zu Ostern, was gehört nicht zu Ostern? Das ist das Erste, was die Kinder mal sortieren müssen. Das gehört zu Ostern, das gehört nicht zu Ostern. Und in einer zweiten Runde geht sie hin und sagt, und was von all dem, was jetzt da zu Ostern gehört, die Hasen und die Eier und so weiter, was gehört zu der Bibel? Und was gehört zu der Art und Weise, wie wir einfach Ostern feiern in unserem Land? Also, Steinzeitcharakter, keine Bedeutung. Für die überwiegend grösste andere Teil der Bevölkerung ist es einfach ein dämliches Geschichtli. Schön anzulassen, aber als aufgeklärter Mensch vom 21. Jahrhundert kann man unmöglich an das glauben. Und jetzt mit all dem hinein sind wir. Menschen, die der Bibel vertrauen, Menschen, die Ostern feiern, Menschen, die sagen, Ostern bedeutet mir so viel, dass ich das Fest jedes Jahr aufs Neue will begehen, weil für mich Ostern der Wendepunkt ist, weil das der Wendepunkt markiert. Nicht nur der Wendepunkt in der Geschichte ganz grundsätzlich, sondern auch der Wendepunkt in meiner Geschichte. Ostern, das ist nicht einfach ein Hasenfest. Eine Geschichte, die schön anzuhören ist. Aber eigentlich im Bereich der Mythen und Fabeln gehört. Sondern Ostern ist passiert. Und es ist nicht nur vor 2000 Jahren passiert. Sondern das hat Bedeutung für mich heute und jetzt. Das ist der Wendepunkt in meiner Geschichte. Was heisst das? Ostern als Wendepunkt. Vielleicht das Erste. Ostern ist darum ein Wendepunkt in meiner Geschichte. Und Ostern kann ein Wendepunkt werden in deiner Geschichte, in deinem Leben. Weil Ostern zeigt, mein Gestern ist wirklich vergeben. Schaut, Jesus hat von sich behauptet, er sei Gottes Sohn, der versprochene Erlöser, der unsere Schuldfrage vor Gott klärt. Das war das grosse Versprechen, das Jesus gemacht hat. Wir kommen ja von Karfreitag her, wo wir über Golgatha nachgedacht haben, dass Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz für uns. Aber die grosse Frage, die sich stellt, ist, wer beweist, dass das alles wirklich wahr ist? Und gestorben, wo die gut, Frau Pfarrer da erzählt hat, das sei alles ja nur eine Lüge und sei überhaupt nicht wahr, habe ich gedacht, ja, genau da ist es. Eigentlich hat sie recht. Wer beweist uns denn, dass das wahr ist? Wer beweist denn, dass Jesus nicht einfach ein Scharlatan war? Ein verlogener Sack? Vielleicht war Jesus einfach psychisch krank. Ein Spinner, der den Gotteswahn hatte. Das ist keine grosse Sache, von sich selber zu behaupten, man sei der Erlöser. Das kann ich auch. Ich bin der Erlöser. So einfach ist das. Jeder von euch hat das auch. Das ist so nichts Spezielles, zu behaupten, man sei der verheißene Retter Israels. Wer beweist, dass Jesus nicht genau gleich eine leere Behauptung aufgestellt hat? Jetzt kann man sagen, ja, immerhin ist er am Kreuz gestorben. Da muss ich euch sagen, sorry Leute, das ist absolut nichts Spezielles, gekreuzigt zu werden. Jesus war bei weitem nicht der Einzige, der gekreuzigt worden ist. Im Gegenteil, die Römer haben Tausende gekreuzigt. Schon Alexander der Grosse hat bei der Eroberung von Tyrus etwa 2000 Männer im wehrfähigen Alter kreuzigen lassen. Als der Spartacus 71 vor Christus seinen Aufstand gegen Rom geführt hat und wo der niedergeschlagen worden ist, da hat man entlang der Via Appia von Rom bis Capua 6'000 Menschen an einem Tag gekreuzigt. 6'000 Kreuze aneinander. Am Kreuz zu sterben, das ist also auch nichts Aussergewöhnliches. Im Gegenteil, wenn man sich vor Augen führt, dass Jesus gesagt hat, er sei Gottes Sohn. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Juden gesagt haben, er sei gegen Rom und gegen den Kaiser, dann ist die Kreuzigung eigentlich die ganz normale Strafe dafür. Und so stirbt Jesus am Karfreitag den Tod von einem ganz normalen Verbrecher. So wie Tausende vor ihm und Tausende nach ihm. Und eigentlich müsste man da sagen, das war es. Eigentlich müsste man sagen, das war es. Man müsste Jesus abhaken als weiterer Spinner in der Weltgeschichte, der von sich behauptet hat, etwas zu sein, wo Hoffnungen geweckt hat, wo sich im Nachhinein als Fantasterei von irgendeinem Spinner entpuppt. Und genau da geht der Jünger am Ostermorgen durch den Kopf. Genau da. Genau da beschäftigt sie. Ist echt Jesus wirklich der verheißene Erlöser gewesen? Oder sind wir einfach an einem Scharlatan aufgesessen? Die beiden Jünger, die von Jerusalem auf Emmaus unterwegs sind, bringen das zum Ausdruck in Lukas 24, Verse 19 bis 21. Dort sagen sie: Hast du nicht gehört von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk, mächtig im Wort vor Gott und dem ganzen Volk? Hast du nicht gehört, wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten? Und jetzt kommt's. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Wir haben so gehofft, Jesus sei der Erlöser. Wir haben so gehofft, es sei alles wahr, was er uns erzählt hat. Aber jetzt ist der dritte Tag, wo er im Grab liegt. Und er ist tot. Und jetzt. Mit dem Kreuz ist erstmal alles aus. Alle Hoffnungen zerstört. Alle Behauptungen, die Jesus gemacht hat, liegen im Grab. Alle Versprechungen über Sündenvergebung und Schuld sind plötzlich nicht mehr wert. Wer beweist, dass das alles nicht einfach Scharlatanerie war? Wer beweist, dass Jesus wirklich der Erlöser ist? Ihr Lieben, Ostern beweist es. Gott tritt an Ostern auf dieser Bühne. Und auferweckt Christus und beweist damit, dass alles, was Jesus von sich behauptet hat, wahr ist. Dass es stimmt. Dass er nicht ein Spinner war und nicht gewusst hat, was er erzählt. Nicht ein Lügner, der grosse Sprüche gemacht hat, sondern dass es wahr ist. Lasst mal, was der Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 4. Der Paulus sagt: Jesus Christus wurde als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten. Die Auferstehung ist der Beweis, dass Jesus kein Scharlatan war, kein gemeiner Verbrecher, kein Spinner. Und dass er unter den Tausenden, die gekreuzigt worden ist, anders war. Schaut, es sind Tausende vor Jesus am Kreuz gestorben und Tausende nach ihm, aber es gibt einen winzigen Unterschied zwischen diesen Tausenden vor ihm und diesen Tausenden nach ihm. Jesus ist der Einzige, der nicht im Grab geblieben ist. Jetzt hat einmal einer gesagt, der eine neue Religion wollte gründen, der hat eine neue Sekte gegründet und irgendwie ist es nicht so gelaufen, wie es hätte sollen. Die Leute sind ihm nicht so nachgelaufen. Und er hat dann einen grossen Staatsmann, der Talleyrand, glaube ich, ist es gewesen. Er hat dann den Talleyrand gefragt: Hast du mir irgendeinen Tipp, was ich machen könnte, dass meine Gruppe wächst? Und dann hat der Talleyrand ihm gesagt: Ah, das ist ganz einfach. Lass dich kreuzigen, stirb und am dritten Tag musst du auferstehen. Und dann musst du schauen, dann kommen die Leute. Ja, Kollege, da ist es doch, oder? Du Auferstehung ist der Beweis. Dass Golgatha nicht einfach ein Verbrechertod war, sondern dass Golgatha das gültige Opfer für meine Schuld und meine Sünden ist. Und Ostern erinnert uns jeden Tag, jedes Jahr aufs Neue daran, dass das Opfer gilt. In der Auferstehung sagt Gott praktisch: Ich akzeptiere das Opfer von meinem Sohn. An deiner Stelle. Das Opfer nehme ich an. Und darum feiern wir Ostern. Weil Ostern uns vergegenwärtigt, Gott hat das Opfer angenommen. Es gilt, Golgatha gilt und es gilt auch mir. Golgatha langt und es langt für mich. Golgatha zahlt auch für meine Schuld. Die Schuld von meiner Vergangenheit ist absolut und endgültig zahlt. Der Hebräerbriefschreiber sagt in Hebräer 9, Vers 12: Christus hat uns mit seinem eigenen Blut eine ewige Erlösung erworben. Warum kann ich damit so absoluter Gewissheit sagen? Warum? weil das Grab leer ist. Das Grab ist leer. Gott hat bewiesen, dass das Opfer von Jesus langt. Mehr braucht es nicht. Deine Schuld ist gezahlt. Jeder von uns hat an irgendeinem Punkt in seinem Leben versagt und oftmals reduzieren wir uns auf das Versagen oder lassen uns von anderen auf das Versagen reduzieren. Aber Ostern zeigt, die Schuld von meiner Vergangenheit ist wirklich vergeben. Wirklich. Und schau, ich weiss nicht, was in deinem Leben vorgefallen ist. Wie viel Zerbruch das mag da sein in deinem Leben. Wie viel das mag kaputt gegangen sein. In deiner Biografie, in deiner Ehe, in deinem Umfeld oder was auch immer. Aber eins weiss ich. Ostern 2014 kann zum Wendepunkt werden in deinem Leben. Wenn du bereit bist, dich mit dem Zerbruch und dieser Schuld Christus anzuvertrauen. Gott hat bewiesen, der Tod Jesu langt. Um deine Schuld ein für alle Mal zu vergeben, es braucht nicht mehr. Es braucht nicht mehr. Das Grab ist leer. Es ist wirklich leer. Und selbst sage ich euch, den Glauben lasse ich mir nicht nehmen. Und auch nicht, wenn tausend Theologinnen und Theologen und Pfarrer und gelehrte Leute von der Kanzel oben runter sagen, die Bibel sei ein schönes Geschichtchen. Ich habe da erlebt, dass Christus lebt, dass meine Schuld vergeben ist. Ostern, der Wendepunkt in deinem Leben, wenn du bereit bist, dich mit deiner Schuld Jesus anzuvertrauen. Und dann kannst du deine Schuld und den Dreck von deinem Leben kannst du so in das Grab hineinwerfen, so wie die leeren Leichentücher von Jesus da hineingeblieben sind. Und du darfst so wie Jesus aus dem Grab wieder rauskommen, mit einem neuen Leben, das er dir schenkt. Damit zu einem zweiten. Ostern ist darum ein Wendepunkt, weil Ostern besiegelt, du bist nie allein im Heute. Du bist nicht allein. Schaut, wir glauben an einen Gott, der lebendig und real ist. Ich staune immer wieder, was Menschen alles bereit sind zu glauben. Der Napoleon hat einmal gesagt, es ist erstaunlich, woran die Menschen glauben können, solange es nicht in der Bibel steht. Ich staune auch immer wieder über das. Die meisten von den Sachen, die Leute daran glauben, sind aber einfach tot. Tote Sachen. Heilende Steine, irgendwelche obskuren Ideologien über vergangene Leben, die man mal geführt hat. Sterne, die uns Schicksal voraussagen, kosmische Energien, die heilende Wirkung haben, wenn wir sie auf die richtige Art und Weise durch unseren Körper fliessen. Tote Religiosität, wo niemand wirklich interessiert, wie es uns geht, sondern wo man nur brav in die Kirche rennt und brav die Veranstaltungen von der jeweiligen religiösen Organisation besucht. Die Palette der Heilsangebote die ist so gross und weit, wie Sterne am Himmel hat. Und die sind so unterschiedlich, wie Sterne am Himmel hat. Aber in einem gleichen sich die Sachen alle. Sie sind tot. Es ist alles tot. Es hat kein Leben. Und es kann kein Leben geben. Und dem gegenüber steht der Glaube an Christus und das Vertrauen in Christus, der lebt. In einen Gott, der da ist. Das regt mich so auf. Wenn man sagt, Christus sei nicht auferstanden. In der liberalen Theologie behauptet man, Christus sei nicht auferstanden. Was auferstanden sei, das sei Christi Lehre von der Liebe. Das habe ich überlebt. Das habe ich nicht können im Grab bleiben. Lasst uns einander einfach ein bisschen gern haben und so. Da nützt mich viel nichts, ihr Lieben. In den Herausforderungen, wo ich drin stand. Mit dem kann ich nicht leben. Ich brauche einen Gott, der lebt, der an meiner Seite ist und mich trägt, wenn ich nicht mehr mag. Ein Gott, der mich versteht. Was nützt mir kosmische Energie, die durch mich durchfließt, die nicht nachvollziehen kann, wie ich mich fühle? Was nützt mir überhaupt nichts? Wir brauchen einen Gott, der lebt. Darum sagt der Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3,
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch was? Durch die Auferstehung von Jesus. Jesus gibt mir Hoffnung, weil ich an einen Gott kann glauben, der lebt, der da ist, der mit mir ist. Und das ist interessant an Weihnachten, wo Jesus Geburt angekündigt wird und der Engel, der Prophet Jesaja zitiert und sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden, sie wird einen Sohn gebären, sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Und wisst ihr, was Immanuel heisst? Gott ist mit uns. Und nicht nur 30 Jahre. Bis zum Kreuz. Sondern in Ewigkeit ist der Gott mit uns. Ostern heisst, Gott ist mit mir. Ich bin nicht allein. Wir leben alle mit unterschiedlichen Herausforderungen. Die einen von euch, die kämpfen sich zurzeit gerade durch Kleinkindphasen, wo die Nächte durchwacht sind und die Tage sind erfüllt vom Kindergeschrei. Andere von euch haben das hinter sich. Ihr steht jetzt vielleicht vor der Frage, wie soll ich mich beruflich orientieren, jetzt wo die Kinder langsam wieder ausfliegen. Wieder andere von euch kämpfen mit Eheproblemen, während dem wieder andere sich die Frage stellen, ob sie überhaupt je einen Partner finden werden. Die einen von euch sind unzufrieden am Job, andere haben gar keinen. Und so verschieden wie wir sind, so unterschiedlich sind die Herausforderungen, die wir uns damit auseinandersetzen jeden Tag. Aber eins ist für uns alle gleich. Und das spielt überhaupt keine Rolle, was du im Moment erlebst und was ein anderer im Moment erlebt. Das mag so unterschiedlich sein wie schwarz und weiß. Aber eins ist gleich für euch beide. Du bist nicht allein. Weil vor 2000 Jahren Ostern war. Darum bist du nicht allein, weil Jesus so verstanden ist. Der Hebräerbriefschreiber sagt im Hebräer 7, Vers 25, Christus kann die völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Ihr kennt den Ausdruck Vitamin B, den kennt ihr, oder? Auf Neudeutsch sagt man dem Filz. Filz, politische Filz, Vitamin B beziehen. Im Wallis, bei uns im Wallis, geht fast alles über Vitamin B. Ich weiss nicht, wie es hier in Bernbiet ist, aber im Wallis ist das so. Da läuft alles über Vitamin B. Du musst die richtigen Leute kennen, die richtigen Beziehungen haben. Und dann funktioniert es einfach, dann läuft es einfach. Ich kenne einen Ort, wo noch viel mehr über Vitamin B läuft. Im Christsein. Im Christsein läuft alles über Vitamin B. Weil der Sohn vom Chef sich persönlich für dich einsetzt. Ich kenne den Sohn vom Chef. Und wisst ihr, was der macht? Den lieben langen Tag. Nichts anderes als vor dem Vater stehen und sich für mich einsetzen. Als mein Anwalt. Als mein Fürsprecher. Als der, der vor dem Vater steht und für mich redet. Für mich betet. Und nicht nur für mich, auch für dich. Christen glauben nicht an tote Steine, an seelenlose Energien oder an Stellung von irgendwelchen Sternen, sondern Christen glauben an einen realen, lebendigen Christus. Und der Jesus lebt durch seinen Geist in dir. Und er will dein Leben leiten. Er will deinem Leben richtig geben. Er ist, wo dir Kraft geben kann, wenn dir Kraft und Geduld fehlt für deine kleinen Kinder. Was habe ich betet? Wo wir kleine Kinder hatten. Herr, schenk mir Kraft. Jetzt sind die Kinder nicht mehr klein, jetzt sind sie Teenager. Jetzt bete ich nicht mehr um Kraft, jetzt bete ich um Geduld. Und der gleiche Jesus, der mir Kraft gehabt für meine kleinen Kinder, gibt mir heute Geduld und Liebe für meine Teenager. Er ist es, wo dir neue Perspektiven aufzeigen kann, wenn sich deine Familiensituation verändert. Er ist, wo deine Ehe beleben kann und dir und deinem Ehepartner einen Neuanfang schenken kann. Einen echten Neuanfang. Er ist es, wo dir ein erfüllt, selbstbestimmtes und reiches Leben schenken kann. Auch wenn du Single bist. Auch wenn du verwitwet bist. Wisst ihr, die wichtigsten Sätze, die den christlichen Glauben kennzeichnet, bestehen oftmals nur aus zwei Worten. Nur aus zwei Worten. Christus langet. Jesus kann. Jesus lebt. Das ist mein Glaubensbekenntnis, ihr Lieben. Jesus langet. Jesus kann. Und Jesus lebt. Und an jeder von diesen Sätzen kannst du einen zweiten anhängen. Jesus langt. Jesus genügt. Darum genüge ich. Jesus kann. Darum kann ich. Jesus lebt. Und darum lebe ich. Und damit kann Ostern 2014 zum Wendepunkt für dein Leben werden, wenn du dich mit dem, was als Herausforderung vor dir steht, Jesus anvertraust. Sag ihm, wo du innerlich anstehst. Sag ihm da. Bring ihm deine Überforderung. Beten, das ist nicht einfach religiöse Pflichterfüllung. Ein Pflichtprogramm, das man absolviert, sondern beten heisst, ich komme vor den lebendigen Gott und sag ihm, was mein Herz bewegt. Und glaub mir, Jesus lebt immer und setzt sich für dich ein vor dem Vater. Der Sohn vom Chef höchstpersönlich. Das ist Vitamin B. All das macht Ostern, du Verstehung von Jesus. Damit zum dritten und letzten, was Ostern zum Wendepunkt werden lässt. Ostern nämlich macht deutlich, dass mein Leben und das, was ich heute für Jesus aus meiner Glaubensüberzeugung heraus tue, Sinn macht. Dass das Sinn macht, auch und gerade für die Zukunft. Dein Gestern ist vergeben. Im Heute bist du nie allein. Und Ostern macht drittens deutlich, dein Leben macht für morgen Sinn. 2007 hat James Cameron mit einem Film Furore gemacht. James Cameron, das ist der Regisseur von Avatar und von Titanic. Habt ihr die Filme gesehen? Kennt ihr die? Jawohl. Grosser Filmregisseur von Hollywood. Und er hat 2007 einen Film herausgebracht, wo er drin behauptet hat, man hätte das Grab von Jesus in Jerusalem gefunden. Brisanterweise, inklusive der sterblichen Überrest von Jesus, hat er behauptet. Wir haben das Grab Jesu gefunden, mit den Knöcheln drin. Ich habe jetzt nicht genug Zeit, um den Film an und für sich näher zu beleuchten. Ihr findet genug Infos dazu im Internet. Das Ganze ist extrem reisserisch dahergekommen. Das war ein wahnsinniger Renner. Das ist hier wie ein Lauf für die Medien gegangen. Die Allianz hat Stellung genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Riesen Chaos unter den Christen. Alle haben sich aufgeregt. Ich weiß wunder was. Der Amos Kloner, der war der Leiter der damaligen Ausgrabungen. Der hat zwar gesagt, der Film sei blanker Schwachsinn, aber es hat ihm niemand zugelassen. Die Presse hat das nicht davon abgehalten, den Film grosszügig um die Osterzeit herum zu bewerben. Der ist hier gelaufen auf x Privatfernsehsender, ProSieben und so ist der Film gelaufen. Und ich kann mich erinnern, da ist ein Schrei von der Entrüstung durch die christliche Szene gegangen. Alle haben gesagt, wie kann man nur, und das ist jetzt ganz schlimm, und die Lügner, die Auferstehung und so. Ich habe für mich gedacht, wieso regt ihr euch so auf? Das ist doch nichts Neues. Ist da etwas Neues? Ist da etwas Neues, dass irgendein behauptet, Jesus sei nicht auferstanden? Lesen wir in den Evangelien an. Das ist das Erste, was nach Ostern passiert. Dass man sagt, das sei alles gar nicht wahr. Das hat es schon immer gegeben, schon zur Zeit der ersten Christen. Die Christen in Korinth sind dermaßen stark konfrontiert worden mit dieser Ansicht, Jesus sei gar nicht auferstanden, dass der Paulus ihnen ein ganzes Kapitel lang im 1. Korintherbrief nur die Auferstehung muss erklären. 1. Korinther 15. Und ihnen muss Mut zusprechen. Und in diesem Kapitel bringt er ein Argument nach dem nächsten, zum aufzeigen, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass die Behauptung, Ostern sei gar nie passiert, dass das nichts als billige Lüge und Propaganda ist. Und der Paulus argumentiert etwa so. Man spürt auch, wie dringlich das ist. Er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube absolut nichtig. Inhaltslos und leer. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist all unser Predigen inhaltslos und leer. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind alle Apostel Lügner. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat Evangelisation null Bedeutung. Und die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, die sind verloren. So argumentiert Paulus in dem Text. Dann kommt etwas ganz Wesentliches. 1. Korinther 15, Vers 32. Der Paulus sagt dort, wenn Tote nicht auferweckt werden, wenn Jesus nicht auferweckt worden ist und es keine Auferstehung und kein ewiges Leben und keine Ewigkeit gibt, wenn es nie Ostern gegeben hat, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Der Paulus, was er da sarkastisch sagt, das ist die Lebensmaxime von ganz vielen Menschen. Möglichst heute so viel wie möglich für mich abschöpfen vom Leben, weil morgen nimmt es mich und dann bin ich nicht mehr da. Und darum muss ich schauen, dass ich heute, solange ich lebe, möglichst viel mitnehmen kann. Und wisst ihr, da manchmal stellt man sich doch auch als Christ ab und zu die Frage, ist das, was ich da eigentlich mache? Ist das, was ich da für Jesus und aus seiner Kraft und für ihn probiere zu machen, ist das sinnvoll? Bringt es das? Bringt es das wirklich? All die Zeit, die wir investieren, zum anderen von Jesus weiterzugeben. All die Zeit, die wir aufwenden, um für andere zu beten, um Menschen Gutes zu tun. Geld, das wir investieren. Kraft, die wir einsetzen für andere. Die Grundfrage ist immer wieder, hat mein Leben irgendwie Bedeutung über den Tod aus? Hat das, was ich hier mache, irgendeinen Wert über den Tod aus? Und Leute, da kommt Ostern ins Spiel. Weil Ostern ist Brief und Siegel, dass sich ein Leben in der Hingabe an Jesus wirklich lohnt. Der Paulus sagt nämlich am Schluss von seinen ganzen Überlegungen Folgendes. Im Vers 56 folgende. Er sagt, daher, drum, weil Jesus auferstanden ist und weil auch ihr eines Tages werdet auferstehen, drum, seid fest. Seid unerschütterlich. Seid alle Zeit überreich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Ostern macht deutlich, dein Leben macht für morgen Sinn. Und das, was du für Jesus heute machst, das macht für morgen Sinn. Ihr Lieben, und da liegt eine enorme Ermutigung für uns. Was wir für Jesus tun, ist nicht vergeblich. Es ist nicht für nichts. Nie. Weil es Ostern geworden ist, weil Jesus auferstanden ist. Und eines Tages werden du und ich mit ihm auferstehen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, Kapitel 6, Vers 10, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk des Dienstes zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Das ist nicht einfach für nichts. Das verläuft nicht einfach im Sand. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Lasst uns möglichst viel mitnehmen aus dem Leben, weil morgen geben wir den Löffel ab und da ist es gewesen. Fertig. Fertig. Jemand hat mir mal gesagt, wenn ich tot bin, dann ist einfach fertig. Und ich habe gedacht, oh, wie elend. Oh, wie elend. Der Stress. In diesen 60 Jahren oder 70 Jahren oder 80 Jahren, vielleicht sind es auch nur 50. Alles müssen reinziehen, was man haben kann. Alles müssen erleben, was man erleben kann. Nein. Ich glaube an Ostern. Vor mir liegt eine ganze Ewigkeit. Ich habe Zeit. Wenn ich etwas habe, dann ist es Zeit. Ich habe so viel Zeit. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Unglaublich. Weil ich an ein Morgen glaube. Und weil ich glaube, dass das, was ich heute mache, Sinn macht für morgen. Und darum muss ich gar nicht immer allem nachrennen. Darum kann ich auch mal stehen bleiben und mir Zeit nehmen für den Menschen, der jetzt vor mir steht. Weil ich weiss, die Zeit, die ich heute investiere, die macht Sinn für morgen. Und doch auch Ostern 2014 zum Wendepunkt werden für dich. Indem du ganz neu sagst, ja Herr, ich will. Ich will für dich leben. Ich will das machen, was für die Ewigkeit Sinn macht. Ich bin bereit, nicht nur für mich zu leben, sondern ich will für dich leben und machen, was richtig ist vor dir. Wir feiern jedes Jahr Ostern, obwohl es 2000 Jahre her ist. Obwohl manche Leute sagen, das Wichtigste sind die vier freien Tage, Ostern hat doch keine Bedeutung. Und obwohl ganz ein Haufen Leute heute sagen würden, damit der Auferstehung, das ist doch alles nur ein schönes Geschichtchen. Wir feiern Ostern. Wir feiern Ostern. Weil wir gecheckt haben, Ostern ist der Wendepunkt. Ostern erinnert uns jedes Jahr daran, dass wir nicht verloren sind. Weil Jesus langt. Ostern erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind. Weil Jesus lebt. Und Ostern erinnert uns daran, dass wir nicht hoffnungslos sind, weil Jesus belohnt in der Ewigkeit. Und da verdient, dass wir da feiern. Mit Mut feiern und mit Freude feiern. Kollegen, es gibt nichts Besseres als Ostern. Eigentlich sollten sie alle von den Sitz hauen bei dieser Predigt. Ich habe gestern gedacht, als ich das Wort zum Sonntag gehört habe, was ist das? Was ist das traurig? Was ist das traurig? Wenn man das am Fernsehen so sagen. Es sei eigentlich alles ganz anders gewesen, als in der Bibel steht. Ich bin so froh, dass ich dem Wort glauben darf. Und dass ich erlebt habe, Jesus langt. Jesus ist da. Und dass ich glauben kann, Jesus belohnt. Amen.
Mein Versagen von gestern ist wirklich vergeben. In meinen Herausforderungen von heute bin ich nicht allein. Mein Leben macht auch für morgen Sinn. Ich weiß nicht, welche von diesen drei Punkten.